wir kommen von einer achtteiligen Predigtreihe. Wir haben 8 Seligpreisungen durchstudiert. Und letzte Woche hatten wir eine großartige Botschaft von unserer lieben Nicole. Die neue Schöpfung hat sie mit uns geteilt. Der Schlüssel auch für die Seligpreisung. Und ich möchte heute mit euch eine neue Predigtreihe beginnen. Und sie geht natürlich auch um die Bergpredigt. Nun, ich weiß nicht, auf welcher Nation du bist, aber bei uns in Deutschland wird der Bundeskanzler nicht von dem Volk gewählt, sondern vom Bundestag. Und immer wenn der Bundeskanzler gewählt wird, dann erklärt er eine sogenannte Regierungserklärung. Und die war natürlich voller Hoffnung. Ich weiß, ihr habt sie wahrscheinlich nicht gesehen. Es ist ja auch immer so mit Regierungserklärung, es ist ja auch immer nur für 4 Jahre, nicht wahr? Und unsere Bundesregierung hatte natürlich das große Unglück, dass der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und ganz neue Herausforderungen gekommen sind. Deswegen, wir können uns wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Trotzdem, so eine Regierungserklärung ist eine ganz wichtige Aussage, weil sie den Kurs eines Landes bestimmt. Und man kann auch immer wieder daran erkennen, sind wir noch auf dem richtigen Kurs. Nun, unser Herr ist nicht unser Bundeskanzler, denn wir haben ja 2 Pässe gleichzeitig. Du kommst vielleicht aus Italien, aus Brasilien, haben wir heute jemanden da, oder aus Deutschland. Aber gleichzeitig haben wir noch einen 2. Pass. Wir sind Bürger des Himmels. Amen. Wir sind Bürger eines Reiches und unser Herr ist der Allergrößte. Er ist unser Herr Jesus Christus, der die Welt in seiner Hand hält. Und sein Reich besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist ein unerschütterliches Reich und hat alle möglichen Reiche kommen und gehen sehen, alle möglichen Erschütterungen. Und das Großartige ist, wir sind Bürger dieses Reiches. Amen. Amen. Und die Bergpredigt ist nicht nur die großartigste, die wichtigste Predigt, die Jesus gehalten hat. Man kann eigentlich sagen, die Bergpredigt, sie ist die Regierungserklärung unseres Herrn. In dieser Bergpredigt wissen wir, was unsere Rechte sind. Das ist für Deutsche immer ganz wichtig. Was sind unsere Rechte und was sind unsere Pflichten? Was ist unsere Berufung? Und wir hatten ja eine Predigtreihe gehabt, begann die Bergpredigt mit glückselig, glücklich, beneidenswert. Und wir hatten diese Predigtreihe auch noch genannt, die 8 Türen zum Glück. Und wir waren alle voller Erwartungen, so wie Deutsche eben sind. Ne? 8 Tipps, um glücklich zu werden. Wer möchte nicht glücklich werden? 8 Tricks, um erfolgreich zu werden. Und wir waren so ein bisschen enttäuscht. Denn Jesus hat hier Menschen glückselig, beneidenswert tituliert. Die Armen. Wer möchte schon arm sein? Die Trauernden. Die Gewaltlosen. Die Hungernden nach Gerechtigkeit. Wow, das war so gar nicht das, was wir erwartet haben, dass wir von Jesus eine Glückseligkeit geschenkt bekommen haben, die unabhängig ist von unseren Umständen. Und dann ging es dann los, glückselig die Barmherzigen, glückselig die reinen Herzen sind, glückselig die Friedensstifter, alles eigentlich unmögliche Aufgaben und das Sahnehäubchen obendrauf. Wenn wir das sind, dann werden wir auch noch verfolgt dafür. Wow. Es ging also nicht so sehr ums Tun, wie wir das oft gerne haben als Deutsche. Sag mir, was ich tun kann, um glücklich zu werden, sondern ums Sein. Und heute, und das ist jetzt die große Ankündigung für die neue Predigtreihe. Die Predigtreihe heißt übrigens Jesu neue Regeln. Ja? Die Bergpredigt ist ja eine von 5 Reden. Warum 5? Weil Mose hat 5 Reden dem Volk Israel gegeben. 5 Bücher Mose. Matthäus hat Jesus erklärt den Juden. Natürlich hat er den Juden 5 Reden Jesu gegeben. Warum? Weil Jesus ist der größere Mose. Und die Bergpredigt besteht aus 3 Teilen. Sie ist, einmal geht sie über die Bürger dieses Reiches, das sind wir, die Nachfolger Jesu. Dann geht es um die neuen Regeln dieses Reiches und dann geht es um das Leben, weil in diesem Reich ist das Höchste zu leben, nicht zu sterben, sondern zu leben. Und jetzt werden wir in Matthäus 5, Vers 13 die Berufung, diese Bürger dieses Reiches kennenlernen. Und ich lese aus dem Wort Gottes, Matthäus 5, Vers 13. Jesus spricht und er spricht zu dir. Ihr seid, nicht ihr werdet sein, nicht ihr müsst das machen, sondern ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid, nicht ihr werdet sein, nicht ihr müsst das produzieren, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Wow. Sind wir wieder ein bisschen enttäuscht, oder? Jetzt haben wir gedacht, Mensch, acht Seligpreisungen, wo es nicht um Tun geht, sondern um Sein. Ja, wir Deutschen, wir lieben es zu leisten. Ne? Wir lieben es, Dinge zu tun. Und jetzt hast du gesagt, die Berufung dieser Bürger dieses Reiches, jetzt endlich bekomme ich meine To-Do-List, endlich kriege ich meine Work-Description. Und jetzt das. Wir werden Salz und Licht sein. Wow. Mission impossible. Das ist menschlich unmöglich. Licht zu sein ist unmöglich. Ich habe mal langer Zeit mal wieder von Tom Hanks Cast Away geschaut. Ne? Gestern war ich beim Gemeindeausflug, da waren so zwei 17-Jährige dabei. Da habe ich gesagt, kennt ihr noch den Film mit Tom Hanks Cast Away? Nö, kennen wir nicht. Da wusste ich erstmal, wie alt ich bin, nicht wahr? Der ist uralt, der Film war wieder schön. Ne? Ein FedEx-Manager stürzt ab vor, über einer einsamen Insel und er ist allein tot und sein Volleyball, ne? Wilson, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und dann mit Wilson, mit einem Volleyball unterhält er sich, um das Feuer zu erfinden, ne? Und macht Feuer und dann gelingt ihm das irgendwann und ich weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt und hat ein riesiges Lagerfeuer und dann ruft er, seht auf mich, ich meine, er ist allein dort mit seinem Volleyball, ne? Wer soll das schauen, ne? Aber seht auf, was ich getan habe, ich habe Feuer gemacht, ne? Großartig, wir müssen uns mal lachend ausschütteln vor Lachen. Ne? Hey, wir wissen alle, niemand kann Feuer machen. Seine chemische Reaktion, nicht wahr? Es ist einfach Verbrennen von Holz oder Fossilien. Licht kann man nicht machen. Es ist eine Gabe Gottes. Ja? Selbst der Engel des Lichts, Luzifer, mit all seinem Licht und all seinem Verführungslicht, er ist ein Geschöpf Gottes. Sein Licht ist eigentlich ein kontroverser Gedanke, ne? Er hat dieses Licht, das Menschen wegleitet von Gott, hat er von Gott bekommen. Licht kann man nicht machen. Salz, auch Salz, ihr seid das Salz der Erde. Mission impossible. Ich kann kein Salz produzieren. Salz wird gewonnen. Salz wird geschenkt. Du gewinnst es aus dem Bergbau. Du kannst es in diesen Salinewerken, wo Wasser in die Erde gepumpt wird, in den Fels gepumpt wird, kannst du Wasser ausspülen, aber das Salz ist da. Oder diese großen Meeressalzseen, wo du Meerwasser trocknest, aber Salz kann man nicht produzieren. Salz ist ein Geschenk. Licht ist ein Geschenk. Das heißt also, die Bürger dieses Reiches, sie sind Licht, sie sind Salz, weil wir den kennen, der das Licht ist, Jesus Christus. Amen. Das heißt, hier ist keine, du musst jetzt, wir hätten jetzt erwartet, Bürger des Reiches Gottes zu sein, wir müssen jetzt Krankenhäuser bauen, wir müssen Waisenhäuser bauen, wir müssen noch mehr Kirchen bauen und dann kommt das Reich Gottes. Nein, wir sind wieder ein bisschen enttäuscht. Es ist ein Geschenk, diese neue Schöpfung, von der Nicole letzte Woche gepredigt hat. Wir sind durch Gnade, sind wir Licht in dieser Welt, sind wir Salz dieser Erde. Ja? Nur unser Problem ist immer, wir machen das Salz fade. Ne? Wir sind hineingesendet in diese Welt und wir sind das Salz dieser Welt, aber unser Problem ist, wir wollen uns immer angleichen in diese Welt. Unser Salz wird verunreinigt, unser Salz wird verwässert und wir sind fade Christen geworden, dass wir keinen Unterschied mehr sind zwischen Welt und Christen, kann man heute kaum noch erkennen. Und dann immer mit unseren Lampenschirmen, ne? Statt eine schöne Lampe, ne, da machst du immer deine unmodernen Lampenschirme drauf, ne? Dass du das Licht, das Gott dir gegeben hat, auch noch verdimmerst. Ne? Wenn du, stell dir vor, du bist in Ostfriesland, du bist Leuchtturmwärter und das ist so ein toller Leuchtturm. Ich habe eine ganz modische Lampenschirm, ne? Und tust so einen Lampenschirm auf den Leuchtturm. Ne? Da werden die Kapitäne dir aber was sagen. Ne? Sagen, wir können nicht mehr sehen wegen deinem blöden modischen Lampenschirm. Lass dein Licht leuchten. Das ist unser Problem, dass wir Salz sind, aber fade geworden sind und Licht sind, aber einen Lampenschirm draufsetzen. Nun nehmen wir diese drei Verse auseinander. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen etwas sichtbar machen. Licht macht Dinge sichtbar. Gott möchte, dass du ihn, seinen Charakter, seine Güte, seine Rettungstat sichtbar machst. Dafür ist Licht da, um in Dunkelheit zu scheinen. Und Gott, er wollte immer, das war seine Leidenschaft, sein Wunsch, dass sein Charakter sichtbar wird. In Römer 1 heißt es, dass jeder Mensch durch die Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung, Gott erkennen kann, durch seinen Verstand. Im 1. Mose 1 heißt es, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Ebenbild, als Mann und Frau, in der leidenschaftlichen, in der hingegebenen Liebe zweier Menschen, sollte Gottes Liebe, Gottes leidenschaftliche Liebe offenbar werden. Israel ist das Licht der Nation. Durch Israel sollte Gottes Charakter sichtbar werden und zum Schluss in der Gemeinde, wo es in Epheser 1 heißt, die Gemeinde ist sein Leib. Und ich weiß nicht, ob du die Nachrichten schaust, manche von uns schauen ja Nachrichten, aber ist dir mal aufgefallen, in den letzten Wochen, welche vier Themen waren am meisten umstritten und kontrovers diskutiert? Natur, den Naturschutz, die Ehe, die Israel, ist besonders kontrovers im Moment, und auch die Kirche. Am Donnerstag war in den Tagesthemen, war gesagt, Menschen, wenn sie Probleme haben, heute in Deutschland, gehen nicht mehr in die Kirche. War in der Tagesschau. Also es war total, hat mich mit Trauer erfüllt. Und Gott möchte, dass wir ihn sichtbar machen. Ihr seid das Licht der Welt. Nun, Gott ist der erste Missionar und er hat zwei Missionsstrategien. Einmal will er, dass wir sichtbar sind. Ein Licht ist immer sichtbar. Und einmal will er, dass wir unser Christsein unsichtbar leben. Salz in deiner Suppe kannst du nicht sehen. Muss erstmal schmecken, nicht wahr? Und das ist Gottes Missionsstrategie mit jedem von uns. Gott möchte, dass wir sichtbar sind. Eine Stadt auf dem Berg, eine Lampe auf dem Ständer und gleichzeitig sollen wir unsichtbar sein. Das war seine Strategie mit Israel. Israel, dieses herrliche Volk mit seinem Zentrum in Jerusalem, wo die Nationen hingekommen sind. Wir lesen das immer wieder im Alten Testament, da ist Rahab, eine Palästinenserin, die sich Israel angeschlossen hat. Nicht, weil Israel so toll war, nicht, weil Israel ohne Fehler ist, sondern weil der Gott Israels ein herrlicher Gott ist. Amen. Dann ist Ruth, eine Jordanierin, die Ur-Ur-Großmutter von Jesus. Sie war begeistert von Naomi, aber nicht von Naomi, sondern von dem Gott Naomis. Jitro, der Schwiegervater von Mose, war ein Ägypter. Uriah, einer der hingegebensten Soldaten Davids in der Armee, war ein Türke. Halleluja, Igel leer. Nicht wahr? Die Nationen sind hingezogen zu dem Licht Israels. Und auf der anderen Seite, Israel zerstreut unter den Nationen. Daniel, das beste Beispiel, war ein Flüchtlingskind und war im Irak einer der höchsten Politiker und hat die Politik durchdrungen für die Werte des Reiches Gottes, dieses Reiches, das Unerschütterliches, liest du immer wieder in Daniel. Die Gemeinde auch. In der Gemeinde haben wir die großen Metropolgemeinden, Jerusalem, Antiochia und gleichzeitig Nympha und ihre Gemeinde in ihrem Haus. Da waren vielleicht 7 Leute, 8 Leute, 10 Leute. Und das ist die Erfolgsgeschichte von Gemeinden. Gemeinde ist nicht nur sonntags. Das versuchen wir natürlich. Muss so ein bisschen schmunzeln. Ne? Wir versuchen sichtbar zu werden im Internet. Mittlerweile werden schon Tausende von Zuschauern, Tausende von Aufrufen. Das ist Licht. Ihr sollt Licht sein. Aber die Helden dieser Gemeinde, das sind unsere Kleingruppenleiter. Ja? Verteilt in dieser Stadt. Mittlerweile haben wir 10 Kleingruppen. Und dort Salz zu sein, in den Häusern, Christ sein, zu leben, nicht nur im Gottesdienst, wir sind nicht nur berufen, Zuschauer zu sein, sondern wir sind berufen, Salz zu sein in dieser Gesellschaft. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Taten sehen. Wow, was für eine Debatte ist das? Ist Christsein soziales Engagement? Wird immer wieder diskutiert. In allen Jahren wurde es diskutiert. Und wir sagen, ja, natürlich. Soziales Engagement hat ihren Ursprung in der Gemeinde. Gregor von Nyssa, 4. Jahrhundert. Tolle theologische Ausarbeitung, dass Sklaventum eine Sünde ist für Gott, weil unsere Feinde dürfen wir nicht zu Sklaven machen, weil sie haben das Ebenbild Gottes. Wir müssen unsere Feinde lieben und nicht zu Sklaven machen. Das William Wilberforce, 19. Jahrhundert, der in einer christlichen Gesellschaft aufgewachsen ist, wo Sklaverei normal war und er aufgestanden ist und gesagt hat, von der Theologie, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes ist, Sklaverei gottlos ist. Wow, natürlich, Christsein ist Selbstlosigkeit, Diakonie, aber unsere Selbstlosigkeit hat eine andere Motivation. Und das wird in der Bergpredigt deutlich. Christentum ist eben nicht Religion. Es gibt Organisationen, die viel größere Krankenhäuser haben, viel bessere Altenheime, viel besseres soziales Engagement. Und Jesus sagt, auf die Motivation kommt es an. Warum sind wir selbstlos? Wir haben das im Ahrtal erlebt. Wir haben dort soziale Hilfswerke gehabt, die Millionen von Euro gesammelt haben, es dann aber nicht an die Flutopfer ausgezahlt haben. Das ist ein schwieriges Thema. Ja? Wofür sind wir selbstlos, um es zur Schau zu stellen, um damit Geld zu verdienen, um uns selbst zu beleuchten oder um Gott zu beleuchten? Wie verrückt. Sie wurden, wenn du in den Gottesdienst gegangen bist, du hast das Ticket bekommen fürs Kolosseum, um dort im Kolosseum verbrannt zu werden, den Löwen vorgeworfen zu werden. Und Wissenschaftler haben Studien angestellt, warum war das Christentum ein solcher Siegeszug, obwohl sie so verfolgt wurden, wie keine andere Religion auf der Welt. Sie haben die ganz Europa auf den Kopf gestellt, obwohl alles gemacht wurde, um sie zu verfolgen. Und sie haben herausgefunden, es war nicht wegen der Gemeinschaft. Wir sagen ja immer, schön zum ICB ist der Kaffee, ne, und die Gemeinschaft. Aber ihr Lieben, jeder, der 2-3 Monate das ICB kennenlernt, der weiß, der Lack ist ab, nicht wahr? ICB sind keine perfekten Menschen, das sind alle Menschen mit ihren Baustellen, mit ihren Schwierigkeiten. Leute, wir folgen Christus nicht nach, weil die Kirche perfekt ist. Das Zweite, sie haben herausgefunden, die Menschen folgten Jesus nicht nach wegen den Heilungen. Ja, wir glauben an Heilung. Ja, wir glauben, dass Gott heute noch Menschen heilen kann. Amen. Aber in anderen Religionen werden auch Menschen geheilt. Nein, das war nicht der Grund. Was der Grund war, dass Menschen bei Christus eine Beziehung fanden, einen lebendigen Gott, der sie liebte trotz ihrer Fehler, ihnen ihre Schuld vergab und ihnen ein neues Leben gab, ist diese persönliche, intime Beziehung mit Christus. Und deswegen sind wir selbstlos. Nicht um uns einen Namen zu machen, nicht um Geld zu verdienen, nicht um die Kirche zu erheben, sondern wir sind selbstlos, weil der, den wir kennengelernt haben, selbstlos ist Jesus Christus, der sein Leben hingegeben hat für uns. Amen. Und das ist übrigens der Grund. Das ist die Grundlage der Kirche, nicht eine Organisation, nicht unsere Selbstlosigkeit, nicht die Werke, sondern unsere Beziehung zu Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist,
Nächste Woche haben wir einen historischen Tag. Geburtstag ICB wird ein Jahr. Wow. Heute haben wir übrigens auch einen historischen Tag. Heute ist unser ICB Kids und Teenie Grillfest. Die Teenies grillen für ihre Eltern. Ich weiß nicht, alle Eltern sitzen hier schon mit hungrigem Magen, ne, und warten auf das Kotelett. Aber wer weiß, vielleicht ist es nachher Kohle, ne, und du gehst da hungrig nach Hause. Aber darum, es geht nicht um das Kotelett. Es geht um unsere Kinder. Wir träumen nämlich davon, dass wir heute den Grundstein legen für eine neue Kinder- und Jugendarbeit, die nennt sich Royal Rangers. Die königlichen Pfadfinder. Ne? Und die Royal Rangers, die möchte ich euch heute mal vorstellen als Gemeindefamilie. Und ich möchte euch gerne mal den Royal Ranger Stern erklären. Nämlich alles, was bei den Royal Rangern ist, alles hat eine Bedeutung. Schau mal, wenn du den Royal Ranger Stern anschaust, das ist eine dreifaltige Sonne. Drei Sonnen in einem. Das sind die vier goldenen Sterne. Zacken, kannst du sie sehen? Das sind die vier Wachstumsstufen eines Kindes, jedes Menschen. Wir wachsen sowohl körperlich, als auch intellektuell, als auch sozial, als auch körperlich. Dann haben wir die acht blauen Sterne. Die acht blauen Sterne, da geht es nur um Charakter. Charakter, dass wir selbstlos sind. Wir wollen unsere Kinder in einer Generation von Instagram, in einer Generation von TikTok, man stellt sich selber dar. Das ist der Geist, den wir in unsere Kinder hineinprägen, jeden Tag in dieser Gesellschaft. Und wir wollen einen gegengesetzten Geist prägen. Wir wollen sagen, es geht nicht um dich, es geht, dass du selbstlos werden kannst. Und deswegen, die acht blauen Zacken sind wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, wow, gehorsam, geistlich. Wow, hier geht es um Charakter. Dann geht es um die, können wir die mal sehen, die goldene Regel. Das Herz der Royal Ranger ist übrigens aus der Bergpredigt. Das ist Matthäus, wenn wir das mal sehen können, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und dann haben wir hier den Royal Ranger Gruß. Sollen wir es mal zusammen üben? Ist auch nichts Okkultes, brauchst keine Angst haben. Ne? Hier ist ein Royal Ranger, sie weiß schon genau. Du machst einfach deinen stärksten Finger, den Daumen, mit dem berührst du deinen schwächsten Finger. Den kleinen. Und die anderen drei, die müssen irgendwie hoch sein. Ne? Das ist ein bisschen anders als bei Star Trek, nicht wahr? Und weißt du, was das für eine tolle Botschaft ist? Wir wollen unseren Kindern beibringen, der Stärkste, der Klügste kümmert sich um den Schwächsten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Gesellschaft erleben. Ne? Eine Gesellschaft hat der Recht, der der Stärkste ist. Hat der Recht, der das meiste Geld hat. Aber bei den Royal Rangers wollen wir eine andere Mentalität bringen. Wie wäre es, wenn das die ICB-Mentalität wäre? Der Stärkste, der Klügste, der immer Recht hat, der kümmert sich um die, die kein Recht haben. Der kümmert sich um die, die auch mal falsch liegen oder mal Fehler machen. Oder die ausgestoßen sind von dieser Gesellschaft, wie wäre das? Und die drei Finger, die in die Höhe sind, das sind, ich trage Verantwortung. Wow, kennt ihr das Wort noch? Verantwortung. Verantwortung für Gott, Verantwortung für meinen Nächsten, Verantwortung für die goldene Regel. Toll, ich bin begeistert. Selbstlosigkeit. Aber all das wäre nichts wert. All das wäre nur Religiosität ohne den, der der Selbstlose ist, Jesus Christus. Deswegen, wenn wir nochmal den Stern sehen können, liebe Petra, das Herz der Royal Ranger, das ist die unscheinbare Sonne, das sind die vier roten Zacken. Die stehen für Jesu Erlösung, für die Heilung des Vaters, für die Kraft des Heiligen Geistes, und für die Hoffnung, Jesus kommt wieder. Amen. Das ist die Motivation. Wir wollen keine selbstlosen, selbst sich darstellende Menschen erzeugen durch Royal Ranger, sondern wir wollen Kinder zu Jesus bringen, dass sie den kennenlernen, der ihr Herzschlag ist, der ihre Motivation ist. Und deswegen wollen wir eine andere Mentalität prägen. Was ist die Mentalität dieser Welt? ist, dass Religiosität ist nie bei denen, die zerbrochen sind. Ja? Nie bei den Hässlichen. Religiösen sind immer abgestoßen davon. Und wenn dann die Hässlichen und die Zerbrochenen zu den Religiösen kommen, dann stoßen die Religiösen sie ab. Aber Christen, die Seligpreisung verstanden haben, die sagen, ich war Finsternis, ich war arm, ich war bedürftig, ich brauche Jesus, alles was ich habe ist von Jesus, die sind angezogen von Zerbrochenheit, die sind angezogen von dem Zerbrochenen. Und wenn diese Kirche diese Strahlkraft hat, dann kommen auch die Zerbrochenen zu uns. Und mein letzter Punkt, ihr seid das Salz der Erde. Salz war der frühere Kühlschrank der Antike. Hey, was machen wir ohne Kühlschrank? Hast du schon mal nachgedacht? Salz, wusstest du nicht wahr? Salz war damals kostbarer als Gold. Weil wenn du ein Tier erjagt hast, geschlachtet hast, wenn du es da hingelegt hast in die Sonne, nach einem Tag war es schon vergammelt. Weil es gab keinen Kühlschrank, aber es gab Salz. Du hast das Salz gestreut auf dieses vergammelte Fleisch und du hast es konserviert. Das heißt, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, wir sind konservierend, wir sind heilend, ohne fade zu werden, ohne sich der Welt anzugleichen. Christen können manchmal beißen, aber wir sind eher wie so Dackel. Kennst du Dackel? Die beißen nicht dein Bein, die beißen dein Hosenbein. Ich sage immer zu manchen, die ich im Krankenhaus besuche, dann sage ich so, ich bin wie dein Dackel. Ich hab die, wenn ich einmal dein Hosenbein erwischt habe, dann lasse ich die nie mehr los. Christen sind wie Dackel. Die beißen nicht wirklich in dein Bein, die beißen nur in dein Hosenbein. Ja? Das ist manchmal unangenehm, weil dann die Hose ist so ein bisschen verschmiert oder sogar zerrissen. Christen sind Menschen, die selbstlos sich hineinstreuen lassen in die Suppe der Welt. Manche Christen denken, sie sind berufen für Salzwasser. Ich bin salziger als du, ich bin besser als du. Ne? Und dann geht es den Stress in der Gemeinde. Wenn du den Stress hast, schmeiß sie alle raus, ne? Schmeiß sie in die Gesellschaft. Ne? Das ist unsere Berufung. Wir sollen, ja, ich bin auch dafür, christliche Parteien zu gründen, christliche Schulen, ich habe selber eine mitgegründet, ich habe einen christlichen Kindergarten gegründet, alles richtig. Ihr seid das Licht der Welt, wir sind Strahlkraft, aber hey, ich glaube an das andere Prinzip auch, wir sind das Salz der Erde. Warum nicht Mitglied in einer Partei werden? Ja? Warum nicht Salz sein in einer Schule, als Christ in einer weltlichen, in Anführungszeichen weltlichen Schule, in einer weltlichen Organisation? Das ist das, was Daniel gelebt hat. Er hat seine Gesellschaft beeinflusst. Habt doch nicht so viel Angst vor weltlichen Organisationen. Jesus ist doch mit euch. Amen. Amen. Ihr seid das Salz der Erde und wir seid die christlichen Dackel. Amen. Preis dem Herrn. Ja, wir sind eben nicht fade geworden. Wir sind manchmal ein bisschen bissig, aber nur das Hodenbein. Ja. Ich bin geprägt durch die zweite sexuelle Revolution. Aber weißt du, was ich herausgefunden habe? Die Bibel hat die erste sexuelle Revolution gehabt. Also damals in der Antike durften die Frauen nicht die Ehe brechen. Dann wurden sie gesteinigt, wurden sie umgebracht. Wenn ein Mann die Ehe brach, kein Problem. Sogar mehrere Frauen konnte er heiraten in der Antike. Warum? Weil der Stärkere hat immer Recht. Das ist Scham- und Schuldkultur. Das ist die Kultur der Macht. Der Macht hat, hat immer Recht. Und dann kam die Tora, dann kamen die 10 Gebote. Oh, jetzt wirst du aber Gesetze. Nein, die 10 Gebote sind Freiheit. Denn im 7. Gebot heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Und übrigens nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann. Halleluja. Ja, Ebenbürtigkeit. Und jetzt leben wir ja in einer ganz radikal ebenbürtigen Gesellschaft. Alle sind gleich. Nicht wahr? Und wir haben freie Sexualität. Ne? Wir haben körperliche Nacktheit. Ich darf jedem meinen Körper zeigen. In Instagram, in TikTok, all das. Körperliche Nacktheit ohne persönliche Nacktheit. Und wir als Christen, wir sind unangenehm. Wir sagen, hey, Sexuelle, körperliche Nacktheit ist immer verbunden mit juristischer Nacktheit. Hey, nicht nur mein Konto, sondern unser Konto. Nicht nur mein Recht, sondern unser Recht. Nicht nur meine Spiritualität, sondern unsere Spiritualität. Wenn ich dir meine körperliche Nacktheit zeige, dann möchte ich dir mein ganzes Wesen öffnen. Ich möchte Verantwortung für dich nehmen. Eine Ehe, wo beide so eingestellt sind, dass sie sagen, ich kenne den, der für mich sich aufgeopfert habe. Jesus Christus, ich bin fähig, mich auch für dich aufzuopfern. Solch eine Ehe ist auf dem Erfolgskurs. Amen. Wo wir nicht den anderen Partner missbrauchen. Du musst mir helfen, mich zu befriedigen. Du musst mir helfen, mich zu verwirklichen. Das ist der Geist der Welt. So, das heißt, Christsein ist aber nicht Religiosität. Religiosität ist abgestoßen von Sündern. Und wenn Sünder in die Gemeinde kommen, dann stoßen wir sie ab. Aber Jesus war so ganz anders. Jesus war nicht religiös. Jesus ging zu den Sündern. Jesus hatte Gemeinschaft mit den Sündern, sogar die Sünder kamen zu ihm. Wow, das ist das Gegenteil von Religiosität. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Salz ist konservierend und Salz verbessert den Geschmack. Ne, wenn meine Frau, die übrigens die beste Köchin ist im ganzen Universum, wenn sie mir ein leckeres Essen kocht, dann salze ich manchmal. Ne? Und am Ende sage ich dann nicht, oh, das Salz war so lecker, sondern ich sage, Schatz, dein Gericht ist so richtig zur Entfaltung gekommen. Das Salz verbessert den Geschmack, ohne gelobt zu werden. Ist nicht toll? Und so sind Christen. Christen verbessern eine Gemeinschaft. Alle nach Hause gehen und sagen, wow, der Mario hat heute wieder so toll die Bibel ausgelegt und alles Mögliche. Sondern wenn ich Teil sein möchte in einer Kleingruppe, sollen alle nach Hause gehen und sagen, wow, wir konnten uns alle miteinander austauschen. Jeder konnte etwas beitragen. Wir alle haben miteinander gelernt, Gottes Wort zueinander zu sprechen. Ein Christ ist jemand, der alles daran setzt, dass andere sich besser fühlen, dass andere sich geliebt fühlen, dass andere sich wertvoll fühlen, geschätzt fühlen. Religiöse nicht. Religiöse, wenn sie missional unterwegs sind, die tun alles, damit du dich schlecht fühlst. Die tun alles, um dir zu beweisen, dass du hundertprozentig ein schlechter Mensch bist und dass du in der Hölle gehst. Ja? Und Religiöse sehen immer den Balken in deinem Auge, aber niemals den Splitter, immer den Balken anderen Menschen, den Splitter loszuwerden, aber sagen immer, hey, ich habe so viele Balken in meinem Auge, das weißt du gar nicht. Ich war ein Sünder und Jesus hat mich gerettet. Amen. Wir sind voller Demut. Wir wissen, wo wir herkommen. Weißt du, warum das so ist? Weil Religiöse sich immer definieren durch Werke, immer durch Leistung. Aber wir sind definiert durch die Gnade Gottes. Amen. Amen. Wir sind wertvoll, weil Christus uns liebt, obwohl wir Sünder waren. Und so leben wir als Missionare, sind wir geprägt von Salz. Und wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, die einen anderen Glauben haben als wir, sind wir immer wertschätzend. Ja, ich habe euch mal das Evangelisationsthermometer mitgebracht. Ich nenne das Evangelisationsthermometer. Da haben wir hier zum Beispiel Menschen, denen wir begegnen im Alltag, die sind auf minus 10 Grad. So richtig Hardcore-Atheisten. Die hassen Gott. Die hassen Christen. Die hassen die Kirche. Wie begegnen wir solchen Leuten? Ja. Und wir wollen sie natürlich von minus 10 auf 0 wollen wir sie hinbringen. 0 ist so dieser Aggregatswechsel, ne, von festen Nicht-Christen zusammenkommen, dann sind wir erstmal freundlich, dann sind wir höflich, dann hören wir erstmal zu, dann schweigen wir erstmal. Und dann, stell dir vor, wir haben einen Straßeneinsatz und dann ist Antonio dabei und Antonio ist einer der freundlichsten Menschen bei uns im ICB. Ne, hat die Gabe der Freundlichkeit. Stell dir vor, so ein Hardcore-Atheist spricht mit Antonio. Ne, und dann kann Antonio ihn aber nicht davon überzeugen,
dass es Gott gibt und dass Jesus der einzige Weg ist. Also der hat sich da nicht bekehrt. Aber der geht nach Hause und sagt, wow, ich dachte immer, alle Christen sind blöd. Aber jetzt habe ich Antonio kennengelernt. Christen können auch nett sein, oder? Und weißt du, was Antonio gemacht hat? Er hat einen Menschen von Leistung. Christen sind okay. Wow. Er hat sich noch nicht bekehrt. Und nächste Woche haben wir wieder Straßeneinsatz. Und dann ist Nicole dabei. Ne, beim Straßenmann. Und Nicole ist so jemand mit der Gabe der Weisheit. Ne? Fragst du ihr eine schwierige Frage? Kannst du so aus dem Ärmel schütteln. Ne? Wenn Gott gut ist, allmächtig ist, Nicole kann das so erklären, dass du das auch verstehst. Und dann spricht derselbe, der eben mit Antonio gesprochen hat letzte Woche, spricht dann mit Nicole in der nächsten Woche und sie kann die schwierigsten Fragen so toll erklären. Der hat sich immer noch nicht bekehrt, der ist immer noch kein Christ geworden, aber der ist nach Hause gegangen und hat gesagt, so wie Nicole mir das erklärt hat, ich dachte immer, Gott wäre ein bösartiger Polizist, der nur darauf wartet, mich zu bestrafen. Aber dieser Gott, den Nicole mir erklärt hat, der ist okay. Hat sich aber immer noch nicht bekehrt. Und dann haben wir dritte Woche Strafenansatz und dann ist Bruder Winston da. Der Bruder Winston ist der, der den Heiligen Geist gepachtet hat, nicht wahr? Der ist immer voll der Power. Ne? Und dann kommt der gleiche, der mit Antonio gesprochen hat, der gleiche, der mit Nicole gesprochen hat, zu Bruder Winston und führt ihn zu Jesus. Und Antonio und Nicole sehen das von fern, sind so böse mit Gott. Und Gott, wir waren so freundlich, wir waren so intellektuell. Aber der Winston, der räumt wieder alles ab, nicht wahr? Das ist ungerecht. Machen sie natürlich nicht, weil Gott war, braucht 10 Gespräche mit mindestens 3 verschiedenen Christen, die völlig eine völlig andere Perspektive auf Gott haben. Und tiefe, sinnvolle Gespräche, bevor sie Christen werden. Das heißt, wenn wir Salz sind, wenn dein Ziel ist, kommende Woche meiner Kollegin, meinem Familienmitglied, die Gott hassen, einfach zu zeigen, hey, Christen können okay sein, dann ist das ein großer Schritt nach vorne. Ihr seid das Salz der Erde. Ja. Und vielleicht können wir noch zum Schluss kommen. Können wir noch die 3 Ebenen der Kommunikation. Ne? Das ist unser Vorbild-Evangelist. Ne? Bruder Winston, nee, es war eigentlich Josef mit seinem schönen Gewand. Habe ich also in so einer Kinderbibel rauskopiert. Und es gibt so 3 Phasen der Kommunikation. Die Augenphase. Was denkt eigentlich Gott über den, mit dem ich gerade spreche? Was denkt Gott über die Leute, die du nicht magst? Gott mag die Leute, die du nicht magst. Und dann haben wir die Ohrenphase. Und dann kommt erst die Mundphase. Schau mal deinen Nachbarn an, wie hübsch dein Nachbar ist. Wusstest du, dass jeder Mensch 4 rezeptive Organe hat und nur ein sendendes Organ? Auf Deutsch heißt das, halt erstmal die Klappe. Halt erstmal die Klappe, bevor du sprichst. Hör erstmal zu. Hör zu, was Gott zu sagen hat. Und dann hör zu, was Menschen zu sagen haben. Also ich war mal in Wolmirstedt, das ist in Sachsen-Anhalt. Glauben Sie, dass Gott gibt, dass er sich für Sie interessiert? Und er sagte, schaute sie mich an mit einem hasserfüllten Blick und sagte, warum sollte ich glauben, dass es einen Gott gibt? Ich habe meinen Sohn beerdigt, da war er 16. Seitdem hasse ich Gott. Und was sagst du dann? Versuchst du zu erklären, warum es das Leid gibt auf der Erde? Er sagt nicht. Weiß, brauchst Gott nicht zu verteidigen. Gott ist schon erwachsen. Amen. Brauchst du nicht. So, weißt du, was ich gemacht habe? Hat jemals in Wolmirstedt ein Pfarrer für sie gebetet, dass Gott sie tröste? Er sagt, ich wohne in Wolmirstedt, ich kenne keinen Pfarrer. Ich war auch noch nie in der Kirche. Da habe ich gesagt, ich bin Pastor. Dürfte ich ihre Hand nehmen? Dürfte ich für sie beten, dass Gott sie tröstet um den Verlust ihres Sohnes? Er hat gesagt, ja. Ich habe ihre Hand genommen, habe für sie gebetet. Fängt sie an zu weinen. Mitten in meinem Gebet unterbricht sie mich und ruft, und auch für den Helmut. Ich habe gefragt, wer ist Helmut? Das ist mein Mann. Und der ist letztes Jahr gestorben. Und jetzt bin ich ganz allein. Ich einfach gebeten. Einfach der Trost Gottes. Sie guckt. Und sie hat ihr Herz geöffnet für Jesus. Gott sagt, du musst nicht arbeiten,
du musst dich nicht anstrengen. Du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt.